herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Gestern wieder besser vorbereitet als die beiden.
Nein. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich werde euch abfragen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet.
Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche, der schon lange angefangen hat, bevor wir angefangen haben, mit unserer Gästin von dieser Woche, mit Anke Engelke.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du hier ins Studio gekommen
bist. Schön,
dass
du da bist. Danke.
Und mit meiner Mitgastgeberin Ilona Hartmann. Ihr kennt sie aus Twitter und Instagram. Sie ist Schriftstellerin und Zeitmagazin-Autorin. Hallo Ilona.
Hallo Christoph, vielen Dank. Mein Mitmoderator, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer, Experte in sehr vielem, unter anderem T-Shirts. Aber heute hast du einen Pulli an.
Ja, es ist Herbst.
Weil es ist Herbst.
Ja, es ist. Wir tragen alle so dunkelblau bis schwarz.
Wir könnten einmal umtauschen und das würde nicht auffallen.
Ja,
wobei es ganz klar die Stilgemengelage hier klar wird. Du, Ilona, mit Turtleneck-artig. Das ist ja, das hat einen Namen. Entschuldige bitte. Deswegen die dunkle Farbe. Ich vergaß es, Ilona. Ich werde dich natürlich ab sofort siezen.
Hanseatisches.
Wie heißt das nochmal? Das habe ich neulich wiederum meinem besten Freund Chrissy im Podcast erklärt, was das genau für ein Kragen ist, der nur ein halber Rollkragen ist, aber mit Reißverschluss. Das ist irgendwas Norddeutsches.
Ich kenne das als Half-Zip, aber das ist Englisch.
Half-Zip. Aber das werde ich nachreichen.
Aber das ist ein anderer Begriff, den du suchst wahrscheinlich.
Genau. Und Christoph natürlich so, das ist ja mehr Strickware und ich habe ein sogenanntes Sweatshirt an. Mhm. Sweet Sweatshirt, oder? Kann man uns doch super charakterisieren.
So geht es auch gut los.
Aber was ist denn, wenn du nur ein T-Shirt aus deinem Schrank mitnehmen dürftest, welches würde es sein und was ist da drauf? Welche Farbe hat es? Bitte beschreiben.
Also Ilona bespricht ja praktisch wöchentlich meine T-Shirts.
Ja,
also,
würde ich auch gerne heute, aber.
Ja. Sind immer Botschaften?
Ich habe hier nicht.
Ich gehe da immer davon aus.
Ach, das ist,
ich sammle, dass er dir was sagen. Ich habe so eine Wand und da sammle ich die Hinweise.
Er will eigentlich gar nicht mit dir sprechen. Say it with a T-Shirt.
Ich habe heute wieder einen Fuchs drunter.
Ah, der Fuchs.
Sehe ich gerade.
Wofür ist der Fuchs?
Der Fuchs ist so ein japanischer Fuchs.
Okay.
Kitsune.
Okay.
Erinnerst du dich an die Phase? Oh, sorry.
Nee, ich wollte nur, das ist, meine Lieblings-T-Shirts haben meistens diese Füchse.
Mhm. Gut. Ach so, ich dachte, da steht dann was drauf, sowas wie, ey, morgen ist auch cool oder sowas oder Wochenende. Ach
doch, ich hab ein Snoopy-T-Shirt auch.
Ah ja, stimmt.
Ja.
Aber erinnert ihr euch an die Phase, als Britney Spears mit der Öffentlichkeit über ihre T-Shirts kommuniziert hat?
Ah ja, als sie gar nicht,
Beispiel,
als ich nicht reden durfte.
Wobei groß drauf stand, dump him oder sowas wie, I'm a virgin, but this is an old T-Shirt.
Hast du auch ein Lieblings-T-Shirt? Danke.
Warte, ich bin noch hängen geblieben bei Britney Spears. Die habe ich nicht mitbekommen, diese Phase. Aber die ist ja super klug.
Ja, ja, aber das war auch eine harte Zeit. Ich glaube, da war sie schon so unter Vormundschaft. Und wann war das? 2005 oder so?
Und durfte nicht reden.
Aber es wurde auch einfach in der Presse so viel Bullshit geschrieben, dass sie, glaube ich, gar nicht hinterherkam, das immer wieder zu korrigieren in öffentlichen Statements. Deswegen hat sie einfach ihren Körper als Fläche genutzt, weil es so viel Müll war.
Okay. Was ist da jetzt der aktuelle Stand? Vollmundschaft des Vaters ist über Bord?
Ist, glaube ich, über Bord, aber ich weiß nicht genau, ab wann und unter welchen Umständen sie da jetzt dann wirklich gefreed ist.
Ja.
Mein Lieblings-T-Shirt. Müsste ich mich entscheiden, wäre es wirklich ein, ich trage eigentlich nur Uni-T-Shirts und wenn ich T-Shirts trage, auf denen irgendwas drauf ist oder steht, dann sind das T-Shirts, die ich bei Konzerten gekauft habe. Hm. Ich gehöre zu denen, die sich verarschen lassen, die nicht wissen, dass das unter unschönen Bedingungen entstanden ist, das T-Shirt, und Menschen, die schlecht bezahlt und schlecht behandelt werden, das gemacht haben.
Aber es gibt mittlerweile auch Merch, der in den besten Bedingungen produziert.
Aber meine sind alt. Ich habe noch ein ganz altes Madonna T-Shirt. Ich habe einen, das ist schon relativ fetzig.
Das ist richtig viel Geld wert jetzt.
Und auch schon so gelb, das eigentlich war ursprünglich weiß und hat die Farbe schon gewechselt.
Aber aus welcher Madonna-Phase?
Das ist Papa Don't Preach, da hat sie den Kopf so im Nacken. Also ganz früh, meine Madonna-Phase ist wirklich lang her. Und dann, ich habe neulich wieder eins von Joan as Policewoman angezogen. Da steht nur JPA. Nee, Joan as Policewoman. Ja, J. Dings, ihr wisst schon, drauf. J-A-P-W steht da drauf. Und dann habe ich eins von Corey Wong, was ich ganz doll mag, und eins von Nowhere, einer ganz tollen Band. Und das sind, glaube ich, meine Lieblings-T-Shirts. Ja. Mhm.
Und was machst du am Wochenende?
Am Wochenende, jetzt, man darf ja auch ein bisschen schwindeln, ne? Das ist ja das ungeschriebene Gesetz hier. Auch wenn
wir lügen permanent.
Ne? Also, ja. Also, ich habe wirklich, da ich selten in Berlin bin, aber hier wahnsinnig gerne ins Theater gehe. Ich habe wirklich Karten für mein eines Lieblingstheater, das ist das Gorki, das ich sehr mag. Schaubühne habe ich, ging irgendwie nicht mehr. Und am BE bin, wenn ich in Berlin bin, wirklich wesentlich treuere Theaterfrau als bei mir zu Hause in Köln. Wenn ich in Köln bin, dann fahre ich auch gerne nach Bochum, weil zwei sehr gute Freunde von mir am Theater in Bochum zu tun haben, arbeiten, und mein Wochenende wird ein Theaterwochenende sein.
Sehr schön. Gehst du, wann hast du das Theater für dich entdeckt?
Oh, recht früh, weil meine Schwester einen tollen Freundinnenkreis hatte, und ich habe, das ist eine ältere Schwester, und ich habe mich sehr an meiner älteren Schwester orientiert. Ich habe die immer schon sehr bewundert. Wir hatten natürlich auch eine Phase, wo wir uns eigentlich töten wollten gegenseitig und wo wir auch nicht nett zueinander waren. Und das ist ja sehr normal.
So ist es mit Geschwistern, kenne ich
auch. Oder? Ja. Die kleine Schwester ist echt aber der Scheißjob, glaube ich.
Ach, also, na wirklich?
Ja.
Warum denn?
Ja, die war irgendwie cooler als ich, und die ist lustiger als ich, die ist schneller als ich, die ist der bessere Mensch von uns beiden. Das ist echt ein schönes Vorbild, meine Schwester. Und die Freundinnen meiner Schwester, die interessierten sich schon zu Schulzeiten fürs Theater. Und dann war ich bin 2 Jahre jünger. Das heißt, ich habe dann irgendwie mit 14 oder 15 mitgekriegt, dass die sich schon interessierten. Und irgendwann gingen sie das erst, das war zu Flimm-Zeiten. Mhm. Irgendwann gingen sie dann in Köln ins Theater.
Jürgen Flimm, damaliger Intendant.
Und das war interessant. Aber ich bin da noch nicht ins Theater gegangen, sondern habe das dann für mich entdeckt, als ich fertig war mit der Schule. Und ich glaube auch wirklich, dass es in Berlin begann. Dann später kam so eine Bochum-Phase. Und Köln wegen Karin Bayer, als ich studiert habe in Köln. Ich habe auf Lehramt studiert, leider nicht zu Ende, aber das Grundstudium habe ich gemacht. Als ich in Köln studierte, war Karin Bayer auch bei den AnglistInnen und hat eine eigene Theatergruppe gegründet, die hieß Counter Check Quarrelsome. Das war eine Shakespeare-Gruppe. Und da habe ich StudentInnen-Theater gesehen, und das war richtig, richtig
von
gut.
Von Karin Bayer?
Mhm.
Wow. Also Karin Bayer, eine der großen Theaterregisseure
ja, jetzt in
unserer
Hamburg.
Zeit.
Ja, und lange in Köln. Und ich bin ihr auch mal begegnet, aber wir haben das irgendwie nicht geklärt. Aber eigentlich war das so, habe ich da immer schon gedacht, oh, das würde ich gerne machen, ich würde gerne Theater spielen. Aber ich habe da dann schon Hörfunk gemacht und war schon irgendwie so in der Moderation drin und kam da... Also da war die Schauspielerei noch überhaupt kein Thema.
Wahnsinnig tolle Theatertipps jetzt auch schon wieder gleich mitgenommen. Und ich wollte eigentlich nur kurz anmoderieren, weil unser Podcast beginnt normalerweise ja ganz anders als heute. Da überlegt sich nämlich die Schriftstellerin hier im Raum, wie eigentlich dein Wochenende, wie eigentlich das Wochenende unserer Gästin so aussieht.
Ich muss jetzt aber nochmal kurz zurückgehen, weil ich brauche einen Tipp fürs Theater, wie man da reinkommt. Ich versuche das seit sehr vielen Jahren.
Ach, aber ein Zugang
Der Zugang ist mir irgendwie schwer. Ich habe vielleicht 3 coole Theaterstücke gesehen, wo ich danach dachte, geil. Aber meistens sitze ich drin und denke mir, ah ja, jetzt ist wieder die Stelle, wo irgendwer schreit und da ist auch schon wieder jemand nackt.
Ja, ja, das ist mein bester Freund Christi, der ist auch so. Der sagt, ah nein, und dann kacken sie in Handtaschen. Ja, was soll das? Und dann sage ich ja, wenn das aber irgendwie passt, dann ist das okay. Ja, das finde ich ganz schlimm. Das war noch vor Pandemiezeiten und bevor wir uns dessen bewusst waren, dass das viele Fliegen totaler Quatsch ist. Wir beide sind regelmäßig nach New York gereist und oder London und sind dort ins Theater gegangen, weil wir das dort sehr mögen. Und ich war aber immer schon auch mehr am deutschen Theater interessiert. Wir schweifen wieder ab. Entschuldigung, Ilona, los geht's. Pass auf, ich habe zwei super Ratschläge für dich. So hat es nämlich sowas bei mir und vielleicht klappt das bei dir auch, weil ich über 2 Zugänge sehr euphorisiert wurde fürs Theater. Erstens gibt es, du lebst hier, ne, in Berlin. Erstens gibt es ja SchauspielerInnen, die du vielleicht aus Film und Fernsehen, wie man das so sagt, kennst und deren Arbeit du schätzt. Die spielen ja zum Teil Theater. Ich bin auch schon Leuten hinterhergereist, die ich schätze. weil ich die gerne auf der Bühne sehen wollte innerhalb Deutschlands. Das ist ein super Zugang. Zum Beispiel, wenn ich ins Gorki gehe, dann freue ich mich, wenn da Nils Bormann zu sehen ist. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich habe mit dem auch zusammengearbeitet. Wir haben zusammen auch Theater gemacht vor ein paar Jahren im Hau. Da hat er Regie geführt bei einem Stück von Mariam Saré und da habe ich mitgespielt. Das war unfassbar. Da habe ich ihn auch als Mensch dann kennengelernt. Zuvor war ich einfach nur Fan, in Anführungsstrichen, von ihm als Schauspieler. Wenn ich den gerne sehen will und ich weiß, dass ich das mag, wie der spielt, wie der an Figuren rangeht, ich mag seinen Humor, dann gehe ich ins Gorki oder schaue, wo der sonst noch spielt. Jonas Dassler, mit dem ich, den ich erst im Theater gesehen habe, dann im Kino und mit dem ich jetzt einen Film gedreht habe, der bald in die Kinos kommt. Jonas Dassler ist so eine Explosion auf der Bühne, ist ein ganz junger Typ, der ist gerade mal Anfang 20, das ist ein Wunder, der hat ganz viele Herzen in Deutschland erobert, als er beim Bayerischen Filmpreis wirklich überwältigt war, als seine alte Theaterlehrerin aus der Schulzeit auf die Bühne geführt wurde. Da ist der schier zusammengebrochen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. So, das ist ein Zugang, der andere Zugang, und das war bei mir auch der Fall, weil ich an der Schule einen Englischlehrer hatte, der mich für Shakespeare begeistert hat, war ich natürlich bei Karin Bayer und ihrer Shakespeare Company genau richtig. Und habe da auch furchtbare Stücke gesehen. Titus Andronicus, das ist blutig, das ist, da hängt die Haut so in Fetzen vom Menschen im Grunde. Das ist ganz blutig und elend. Und da wurden auch Menschenteile durch ein Fleisch, bei ihrer Inszenierung wurden Menschenteile durch einen Fleischwolf gedreht. Sowas hatte ich vorher im Kopf nicht gehabt. Ich hatte mich an den Texten orientiert, aber nicht an Bildern, die sich dann bei mir einstellten. Also wenn du zum Beispiel ein Stück sowieso magst und du kommst ja von der Literatur, wenn du weißt, das ist ein Sujet, das mir gefällt oder vielleicht Autor, Autorin, Genre, dann ist das auch ein Zugang. Mhm. Also kannst du dich denn an ein Theaterstück erinnern, das du mochtest? Oder liegt das zu lange zurück?
Nee, ich mochte, das war bei uns im Ort ein super kleines Theater. Als Kind habe ich das gesehen, Moby Dick. Und das waren nur drei Männer und sie hatten Streichinstrumente, ich glaube zwei Celli und ein Kontrabass. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, warum mich das als Achtjährige so gekriegt hat, aber das war krass.
Okay, super, aber das kannst du haben. Das kriegst du hier in Berlin um die Ohren gehauen, so tolle Momente. Ehrlich? Ich verstehe, es geht um den Moment, ne? Um etwas, was da passiert, was dich dann kriegt. Das Gegenteil ist ja schrecklich, wenn du da sitzt und schon das erste Ding ist irgendwie blöd. Da kommt einer raus oder die sitzen da und machen irgendwas und das turnt dich schon ab. Da möchtest du ja eigentlich gehen. Kann ich auch verstehen. Ich bin aber ganz anders. Ich bleibe da. Ich gehe auch aus Filmen nicht früher raus. Ich habe jetzt war das erste Mal wieder im Kino in einem Double Feature, weil ich die Möglichkeit habe, in Köln in Pressevorführungen zu gehen, weil ich im Podcast, den ich mit meinem besten Freund mache, auch viel über Filme spreche. Das war so schön, dort wieder zu sitzen. Aber einer der beiden Filme gefiel mir gar nicht so gut. Aber ich halte das dann so irgendwie für angemessen, sitzen zu bleiben. Im Theater auch, in Konzerten auch wenn ich etwas total ätzend finde. Weil ich so denke, nee, ich ziehe es jetzt durch. Aber du hast ja das Recht zu gehen, wenn es dir nicht gefällt. Und beim Theater ist es halt manchmal so. Da kann man echt Pech haben. Ich hab mehr Glück gehabt als Pech. Also ich hab an der Schaubühne hier auch viele tolle Sachen gesehen. Ich habe wirklich auch Lars ganz oft gesehen, dessen Spiel ich mag. Und Eva Bay habe ich ganz oft hier am Gorki gesehen, die allerdings in München lebt und aber am Gorki oft Gastspiele hat. Das sind so SchauspielerInnen, die ich einfach so schätze. Und dann ist mir zum Beispiel manchmal das Stück, egal, ist es mir nicht, aber...
Du schaust dem Spiel dann zu. Du genießt dann die einzelnen Schauspielerinnen
oder zum Beispiel, ich mag zum Beispiel viele Texte von Sibylle Berg. Mhm. Und wenn ich weiß, da wird am Gorki was inszeniert, dann sind das schon mal zwei Komponenten, die stimmen. Mhm. Vielleicht wäre das was, wenn du...
Total, ja klar.
Wenn du so rangehst.
Und ich glaube, auch wenn man eine gewisse Theatererfahrung hat, dann fallen einem auch diese Momente, die man erstmal nicht so versteht, die man ein bisschen weird findet beim Zugucken, ordnet man die anders ein und denkt sich dann, das ist jetzt der Moment, der gehört dazu, wie du eben meintest. Ja. Und ich denke mal so, okay, what's that? Aber das kann man ja mit mehr Erfahrung gut einordnen. Und
willst du denn alles verstehen? Also denkst du denn, Leute, die zweimal die Woche ins Theater gehen, verstehen alles? Das befreie dich davon.
Ach, alles bestimmt nicht, aber ich glaube, die Grenze, was man so aushält oder erträglich findet,
so,
für den größeren Kontext
okay.
steigt.
Das ist richtig. Dann du kannst, ja, okay, super, ganz wichtig. Ja, 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 das fügt sich alles. Und irgendwie sagt, ah, okay, dann ist das jetzt offensichtlich das Stück, bei dem ich, zu dem ich dieses Gefühl habe. Genau. Und dann ist das jetzt so, da hatte ich schon mal eins, das kann ich jetzt vergleichen oder auch nicht. Also du hast recht, das ist, es ist ja wie mit allen schönen Dingen. Das ist ja wie mit der Musik, es ist wie mit Begegnungen, mit Gesprächen, es ist wie mit Essen. Irgendwann weißt du, wo du irgendwas, wo irgendwas andocken kann oder auch gar nicht. Man kann es ja auch alles im luftleeren Raum betrachten. Das ist ja auch eigentlich eine schöne Herangehensweise. Aber du hast recht, also mit der Zeit wächst da was.
Mhm.
Ja.
Ja.
Theaterberatung von Anke Engelke.
Jetzt demnächst gehe ich ins Theater mit der Engelke-Beratung.
Ja,
mit der Engelke-Methode.
Absolut. Ja. The Engelke-Method. Ja. Sehr gut.
Forget Kaminsky-Method. und jetzt, wie schon vor dreieinhalb Sekunden angekündigt, wie sieht eigentlich das Wochenende von Anke Engelke aus? Ilona Hartmann weiß es. Vielleicht.
Basiert eventuell auf harten Fakten.
Mhm. Shoot.
Nachdem Anke Engelke seit Mitte der 90er ihre Wochenenden durchgehend auf den TV-Bildschirmen der Nation verbracht hat, lässt sie es heute ruhiger angehen. Mit einem Hafermilchkaffee entspannt sie auf Rickys Popsofa und übt Texte oder meditieren. So ganz genau kann man das auch heute nie planen im umtriebigen Fernsehgeschäft. Aber dass Erholung und Pausen enorm wichtig sind, sagt ihr eine kleine Synchronstimme im Kopf. Anke Engelke hat außerdem erreicht, was die meisten von uns schon gar nicht mehr versuchen, in Klammer ich. Sie liest gerne Klassiker und Lyrik und schafft es sogar meistens, es nicht allzu offensichtlich zu erwähnen. Am Ende des Wochenendes dann läuft um 22 Uhr der Abspann über den geschlossenen Rollladen und Anke Engelke liest noch ein bisschen Hesse, bis jemand das Putzlicht anmacht.
Du hast den letzten Podcast von Christian Mier gehört mit den 13 Gedichten.
Unter anderem.
Okay, ja. Denn das ist so ein, das ist relativ aktuell. Also ich habe, das war
ist
so
das ein neues Hobby?
Nee, das ist kein Hobby, um Gottes Willen. Nee, das ist nur so, ich fand das Heft gut. Mhm. Und wir haben jetzt so uns überlegt, Christian und ich, dass wir beide ein Gedicht einfach mal wieder auswendig lernen, das lang ist, richtig lang und dass wir mögen und
das Magazin von Oliver Wurm, das er gerade gemacht hat, über das ihr geredet habt in eurem Podcast, ja?
Das ist wirklich eine schöne Sache. Mhm. Und
sag nochmal zwei Sätze dazu.
Es heißt 13 Gedichte, kostet 10 Euro und ist für alle, die eigentlich keinen Zugang haben zu Lyrik. Mhm. Und ich habe das mal ganz kühn auch Eltern empfohlen, die so ein bisschen verzweifeln, weil vielleicht ihre Kinder in der Schule verzweifeln an Gedichten. Das ist ja so schade, weil es einfach sehr gute Gedichte gibt. Und viele sind uns so, weiß ich nicht, an vielen haben wir die Laune verloren während der Schulzeit. Wenn man nicht das Glück hat, gute DeutschlehrerInnen zu haben, dann ist man einfach verloren. Und dann kriegt man sofort Ausschlag, wenn das Thema Gedicht aufkommt. Und fast noch mehr kann man deswegen SchülerInnen empfehlen, dieses Heft, weil 13 Klassiker, natürlich vorwiegend männlicher Autoren, in diesem Heft abgedruckt sind. Das ist grafisch super schön gemacht und jedes Gedicht wird, zu jedem Gedicht gibt es einen Begleittext, der das Gedicht historisch einordnet. Mhm. Und eine Art Interpretation eigentlich anbietet, ohne dass man jetzt den Eindruck hätte, das kann ich jetzt einfach abschreiben. Wenn wir nächste Woche über die Glocke schreiben oder über John Maynard, dann schreibe ich, die Glocke ist nicht drin, dann schreibe ich das einfach nur ab. Dann lerne ich das auswendig oder sinngemäß und dann schreibe ich das ab. Nee, darum geht's nicht. Es ist vielmehr so, als möge da jemand das Gedicht und als sei da jemand auch in der Lage, die Begeisterung dafür so ein bisschen zu teilen oder einen so ein bisschen zu reinzuholen. Und das ist eigentlich der Hauptpart dieses Heftes. Und hinten sind dann auch noch Zeitgenossen und Zeitgenössinnen. Das sind 13 sehr moderne Gedichte, die jetzt im Fall meines besten Freundes total durchknallen. Der ist total hin und weg, weil er gesagt hat, damit kann er richtig viel anfangen. Ich mag die Klassiker auch sehr gerne, aber er hat sich sehr darüber gefreut, dass da auch so, dass so zeitgenössisch ist, ne? Was in den aktuellen Dingern drin ist. Und das sind alles auch Empfehlungen. Das haben die ganz toll gemacht bei diesem Heft, dass du auch richtig spürst, aha, die wollen dich da auch irgendwo hinführen, so ähnlich wie ich das eben mit dem Theater vielleicht versucht habe, dass du weißt, aha, du findest einen Zugang, du musst es nur irgendwie wollen. Mhm. Wenn du es nicht willst, dann lass es besser, dann ist echt Zeitverschwendung und dann irgendwie wirklich, dann geh lieber tanzen. Aber wenn man will, dann gibt es ja tatsächlich die Möglichkeit, bei allem irgendwie so anzudocken. Und dieses Heft ist ein gutes Beispiel dafür.
Und Oliver Wurm, der das Heft macht, ist ja überhaupt so ein umtriebiger Magazinmacher. Der hat vor ein paar Jahren dieses ganz spektakuläre Magazin gemacht über das Grundgesetz.
Ich weiß,
ja. Und er macht aber auch so Sachen wie Panini-Alben für Städte. Ja. Also der macht ganz interessante, überraschende Sachen. Liebe Grüße. Finde ich toll, dass wir den jetzt hier auch in den Shownotes und im Podcast haben.
Ja.
Und sag mal, du hast jetzt gesagt, du gehst ins Theater, wenn du jetzt hier in Berlin bist oder in Köln oder nach Bochum. Wann beginnt eigentlich für dich das Wochenende?
Also da ich ja als Schauspielerin arbeite, gibt es für mich keine Montag- bis Freitagwoche, keine Montag- bis Freitag-Arbeitswoche. Ich habe also diesen Rhythmus nicht, den vielleicht viele Menschen haben. Und deswegen sind für mich die Tage eigentlich... würde ich allein im All rumschweben, wären die Tage für mich alle mehr oder weniger gleich und eigentlich davon würden sie Struktur bekommen, je nachdem, woran ich gerade arbeite. Da ich aber auch eine Familie habe, habe ich einen gewissen Rhythmus. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Kombi, weil ich die Fähigkeit mitbringe, notgedrungen, wegen meines Berufs, die Fähigkeit mitbringe, dass auch ein Dienstag sich anfühlen kann wie ein Sonntag für mich. Ist ja Definitionsfrage, ne? Also hat ganz viel mit dem langen Schlafen zu tun, glaube ich, für viele Berufstätige. Hat damit zu tun, dass man wirklich daheim ist. Hat damit zu tun, dass man das Haus nicht verlässt. Kann aber auch damit zu tun haben, dass man dann erst recht das Haus verlässt am Wochenende. Und bei mir, also wie gesagt, Definitionsfrage, bei mir ist es so, dass jeder Tag sich anfühlt wie ein Tag. Also oft... weiß ich gar nicht, welcher Wochentag gerade ist, wenn ich mich so ganz löse aus allem. Und ich, wie bei vielen SchauspielerInnen, ist es so, wir arbeiten manchmal auch samstags und sonntags, wenn es gar nicht anders geht. Und deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich mich am Montag auf den Samstag oder auf den Freitagabend freue, was so viele wahrscheinlich tun. Aber ich kann mir Sachen schön legen, ne? Also ich kann ja... Jetzt bin ich mitten in der Woche in Berlin und kann da Dinge tun, die vielleicht andere Menschen am Wochenende tun. Weil ich tagsüber arbeite, im Synchronstudio bin, dann kann ich am Abend irgendwas unternehmen, was vielleicht andere Menschen nur am Wochenende machen würden.
Und so ein normaler, sag mal, weil du sagst, hast du auch Familie, du bist der Mutter. Wie bist denn du als Mutter eigentlich? Bist du eine strenge Mutter?
Ja, ich glaube, ich bin streng und lustig. Ja, also so, das ist, glaube ich, die Kombination. Also ich bin schon, ich finde das ganz wichtig, dass da irgendeiner ist, es ist ja ein Angebot, ne? An Kinder. Das ist ein Angebot hier. Es gibt mehrere Leute in deinem Leben, die Möglichkeit geben, der Orientierung oder so, die dir helfen. Die Hilfe kann man annehmen, kann man aber auch lassen, denn ich glaube, die Peer Group ist ja im Zweifel nicht sehr hilfreich. Das ist zwar auch Erziehungs trägt auch zur Erziehung bei, aber ich bin dann, glaube ich, dann und wann bin ich einfach, ja, das wie bei meinen Eltern, also die bin ich so die weiß ich nicht, so der...
Du knetest gerade was mit deinen Händen.
Ja, ich weiß nicht, wollte ich eine Koppel irgendwie darstellen, wo Pferde so wissen, bis hierhin geht's und danach irgendwie besser nicht. Auf der anderen Seite will man das Tor ja auch manchmal aufmachen. Also ist das Bild schon mal kacke.
Ach, ich kann mir schon was drunter vorstellen, jetzt unter der Koppel.
Ja, also ja. Dass du weißt, also da kannst du innerhalb dieses weiten, großen Raumes kannst du ausflippen und die Freiheit bis an die Grenzen austesten und alles, was dahinter kommt, das ist dann aber betreutes Freisein. Also gerade bei kleinen Kindern, kannst du ja nicht sagen, so, guck mal, wie du jetzt irgendwie zum Reitunterricht kommst oder so, sondern da musst du schon noch auch ein bisschen helfen. Aber ich glaube, die Kombination ist wirklich so streng, nicht autoritär, sondern streng und konsequent und so und klar. Und sehr, sehr albern. Also, dass man auch manchmal, dass es bestimmt schwierig ist für Außenstehende zu verstehen, wie passt denn das jetzt zusammen? Auf der einen Seite so klar mit irgendwelchen Uhrzeiten zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, was machen die denn da gerade? Die kommen ja komplett kostümiert irgendwo hin oder so. Wo man so denkt, oh, das, wie sollen denn die Kinder das begreifen? Mhm. Das habe ich mich auch oft gefragt. Offensichtlich, ich mache ja auch viel Kinderfernsehen, offensichtlich sind Kinder einfach nicht per se doof. Dass man so merkt, die können damit schon umgehen. Mhm. So. Mhm. Wir wissen es ja auch von uns. Wir haben ja auch viel mehr kapiert, als vielleicht die Eltern dachten.
In der neuen Ausgabe vom Zeitmagazin Mann, da hast du ein Interview gegeben in unserer Reihe Die Männer meines Lebens. Da haben also ganz viele berühmte Frauen schon erzählt. Und das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil du von deiner Kindheit und deinen Eltern erzählst. Da sprichst du nämlich auch sehr liebenswürdig über deinen Vater, wie er dich erzogen hat oder euch erzogen hat, wie er war. Wie war dein Vater? Dein Vater hat bei der Lufthansa gearbeitet, stimmt
ja, das? Ja, das stimmt schon. Da stehen seltsame Sachen in diesem Internet, was er konkret getan hat. Da äußere ich mich nicht zu. Das soll da alles stehen. Da steht viel Kappes. Tatsache war aber, dass wir günstig reisen konnten und deswegen sehr viel gereist sind. Und ich Deutschland und Europa zum Beispiel gar nicht kannte als Kind. Wir sind immer so weit gereist, weil sich das so lohnte, weil es so erschwinglich war für uns durch das günstige Reisen. Ich glaube, das könnte die Kombination auch gewesen sein. Also sehr, sehr klar und mit so einer klaren Haltung zu verschiedenen Dingen und dann aber auch völlig, völlig beknackt und bekloppt. Und die mag ich eigentlich gerne, die Kombination. Vielleicht habe ich das deswegen übernommen. Mhm.
Und warst du ein lustiges Kind auch?
Ja, aber ich fürchte nicht lustiger als andere. Also wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich meine Schwester als wesentlich lustiger empfinde. Also die finde ich, über die kann ich total gut lachen. Und es wird auch in der Klasse lustigere Leute gegeben haben. Ich war nicht der sogenannte Klassenclown, das war ich nicht. Ich falle auch heute eigentlich nicht dadurch auf, dass ich die lustigste Person im Raum bin oder so. Das ist eigentlich nicht der Fall. Und das ist gar nicht so mein Ding. Ich bin auch nie, ich wurde ja irgendwann als Komikerin bezeichnet, als ich bei der Wochenshow arbeitete. Konnte ich auch alles verstehen, aber dann habe ich auch zwischendurch so gedacht, ich tue doch jetzt hier nur so. Das sind doch gelernte Texte und einstudierte Sachen, Leute, das kommt ja nicht aus mir. Also das kann man bei LOL ganz gut sehen. Das ist eine sehr erfolgreiche Show.
Streaming-Show. Kommt jetzt demnächst die neue Staffel.
Ja, die kommt am 1. Oktober. Da sind 10 sogenannte KomödiantInnen in einem Raum und haben 6 Stunden Zeit, einander zum Lachen zu bringen. Man darf einmal lachen, beim zweiten Mal fliegt man raus und der oder die am Schluss noch übrig ist, bekommt 50.000 Euro und kann dieses Geld spenden. Das ist echt ein ganz tolles Experiment. Ich bin ganz glücklich, dass ich beim zweiten Mal dabei bin und ich will dringend jedes Mal dabei sein. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber ich habe da ganz große Freude dran, weil ich solche Extremsituationen so mag. Aber um auf die Frage, ob ich lustig war, zurückzukommen, da habe ich auch jetzt in beiden Staffeln gesehen, ich bin nicht so, dass ich mich auf eine Bühne stellen kann oder vor Leute stellen kann und dann eine Show abziehe.
Du brauchst andere mit dir, oder?
Ja, wir haben ja wegen der Late Night auch gesprochen damals. Das ist nicht meins. Mhm. Das ist einfach nicht meins. Ich bin keine Solistin. Ich kann super im Team arbeiten. Ich habe mich immer in Ensembles am wohlsten gefühlt. Es ging bei der Gagtory los, als ich beim Hörfunk arbeitete in Baden-Baden, beim Südwestfunk damals noch. Da war ich Teil eines sogenannten Comedy-Ensembles. Dann kam die Wochenshow, dann kam Lady Kracher. Ich war immer Teil einer Truppe und Lady Kracher ist natürlich auch interessant, dass ich da eigentlich die Protagonistin war, die Hauptdarstellerin, aber mich nie als das empfunden habe. Total bescheuert eigentlich, weil ja, und das ist ja nicht kokett, sondern einfach nur, ist auch nicht faul, aber es ist irgendwas dazwischen. Kokett ist es auf keinen Fall, aber es ist auch nicht faul. Es ist so, ich kann mich da so reinlegen, wenn viele Leute da sind, die mich tragen und die ich auch tragen darf. Und das ist bei LOL jetzt auch zu sehen, dass die Nummern, die ich vorbereite, nie, so wie bei Max zum Beispiel, bei Max Giermann oder wie bei Caro in der ersten Staffel, Oder wie bei Thorsten Sträter, der die erste Staffel gewonnen hat, dass es nie so ist, dass ich ans Pult trete, ans Mikrofon und los geht's, was vorbereitet habe und los. Das kann ich überhaupt nicht. Das sind allerdings, also Caro und Thorsten vor allen Dingen, das sind Leute, die füllen Hallen, da sind einfach 50.000 Leute und schmeißen sich weg.
Und diese Idee, als Stand-up-Comedian auf eine Bühne zu gehen und eben...
Überhaupt nicht meins. Ich habe dieses Feuer gar nicht. Ich habe neulich vor einiger Zeit für mich einen Stand-up-Comedian entdeckt, den Till Reiners, den ich echt richtig toll finde, dessen Humor und dessen Timing ich richtig gut finde. Der brennt so dermaßen dafür. Der muss irgendwo vor Leute gehen und dann erzählt der... Und er kann das auch dementsprechend gut. Und wer das nicht will, der kann es auch nicht gut. Ich kann das nicht, also sollte ich das einfach mal lassen.
War das immer schon so oder liegt es daran, dass du auch einfach seit Kindesbein an ja immer wieder vor der Kamera warst und immer wieder angeguckt worden bist und immer wieder bewertet worden bist?
Story of my life und auch Frage des Lebens. Ne? Also langsam liest man nicht mehr Kinderstar, weil das von vornherein einfach nicht stimmt. Da dachte ich immer, was? Kinderstar? Kinderstars haben kranke Eltern, die wie verrückt pushen, haben selber irgendwie eine Meise, nee, haben keine Meise, kriegen aber eine Meise.
Britney Spears zum Beispiel hat sind, das ja auch, dieses Schicksal
sehr,
gehabt.
Ja, sind sehr begabt. Ja genau, Britney und Justin und Christina und so, wir nennen sie alle mit den Vornamen. Wir kennen sie ja. Elena und ich sind so. Ihr wisst, welche Finger ich gerade mache. Das sind Kinderstars, ne? Oder? Die haben früh bei Disney oder so angefangen, in diesem oder Disney Club moderiert und so. Ja, da waren Eltern, das sieht man ja, das ist ja bekannt, da waren Eltern, die gepusht haben, da war aber auch ein überbordendes Talent. Meine Eltern haben sich dafür nicht interessiert. Die fanden das eher lästig, wenn die Frage kam, die Band spielt in Dortmund oder in Köln in der Sporthalle, Dortmund in der Dings. Oh,
Westfalenhalle.
Kann die Anke da bitte anschließend das Interview machen? Anschließend, das ist ja nach 22 Uhr, es ist aber Mittwoch und die geht in die Schule. Und das fanden meine Eltern richtig doof. Und nur in Ausnahmefällen durfte ich dann das Interview dann anschließend machen fürs Radio. Ich arbeitete da beim Radio. Das heißt, arbeitete einmal im Monat eine Sendung, die wir aufgezeichnet haben. Also
ist auch Arbeit.
Auch Arbeit, absolut richtig. Aber das war jetzt nicht so, dass es regelmäßig war und ich, ne, dann kommt man ganz schnell in dieses Kinderstar-Universum, dass man denkt, wenn ich schon viel gearbeitet habe, dann hat er. Habe ich einfach nicht. Und das Ferienprogramm, das ich moderierte, das war während der Sommerferien. Und auch da ist meine Mutter am Anfang noch mitgekommen. Und hat gesagt, du kannst ja nicht, da war ich 12. Die wollte nicht, dass ich allein in München bin, 3 Wochen am Stück.
Das muss man, glaube ich, auch für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, wie wichtig das Ferienprogramm war. Weil es lief ja im Sommer eigentlich nichts im Fernsehen. Das Fernsehprogramm begann ja auch erst um 16 Uhr oder so. Und plötzlich saß ich da in Langgöns im Dorf und alle in Deutschland, die Jugendlichen, alle Kinder saßen da. Und es gab plötzlich Fernsehprogramm zu einer Zeit, wenn man gerade vom Spreibad kam.
Oder wenn die Familie sich einen Urlaub nicht leisten konnte oder wenn man krank war oder so. Ja. Das ist, für dich klingt das jetzt wahrscheinlich total komisch, Ilona, aber es gab einfach nur 3 Fernsehsender.
What? Was habt ihr gemacht?
Ja,
Langeweile. Die Langeweile war super.
Mhm.
War damals existiert.
So, und da war ich ja bei diesen Moderationen, war ich jetzt ja auch nicht explizit lustig. Mhm. Ich habe ganz im Gegenteil, ich habe gelernt, mit Zeit umzugehen. Die Österreicher wurden irgendwann dazugeschaltet, du wirst dich erinnern. Irgendwann, das war so eine Co-Produktion und da mussten die Zeiten stimmen. Die Anmoderation für Puschel das Eichhorn durfte nur 1 Minute lang sein. Ich musste aber eine kurze Inhaltsangabe machen und schon darauf hinweisen, was jetzt in der Folge passiert. Und danach kam der kurze Live-Blog, kam der 30-minütige Live-Blog im Studio mit Kindern auf der Tribüne, die da saßen und in der Nase bohrten. Und dann war irgendeine Band trat auf und dann kam Frau Scheele und hat Origami mit uns gemacht. Also da passierten Sachen und da war ich aber nicht komödiantisch. Mhm. Da war ich nicht lustig. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Ich war alt, klug und sehr unangenehm, sehr pubertär natürlich. Da werde ich gedacht haben, dass ich lustig bin. Ich fürchte das. So. Und dann kam der Hörfunk. Da war ich dann 20 und da war das so, da war das erste Mal so das Thema lustig sein. Da war die sogenannte Gactory, weil es im Radio so Comicals gab, so lustige kurze Spots, gibt es ja heute auch, ne? Ja. Und das war so erfolgreich, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und drumherum noch so ein bisschen an der Seite, dass die irgendwann auf Tour gingen und diese Radioshow auf die Bühne brachten. Und das waren nur Typen und die brauchten aber eine Frau, weil es auch ganz viele Frauenrollen zu spielen gab auf der Bühne. Und dann haben
auch,
die mich
auch
gefragt.
Eine Story deines Lebens, oder? Dass du immer wieder aufgetaucht, also immer wieder. Also
irgendwelche Typen, Wochenshow-Typen. Naja, bei der Wochenshow muss ich immer dazu sagen, dass die ursprünglich mit zwei Männern und zwei Frauen startete. Karen Friesike und ich und Ingolf Lück und
Bastian Patefs.
Nee, erst Marco Rima. Ah. Und dann ging Karen und dann kam Bastian.
Ah, okay. Mhm. Aber von Männern geschrieben ausschließlich, glaube ich, erinnere ich mich.
Ja, also das kam erst später, dass da auch dann Frauen dabei waren. Mhm. Also bei Lady Kracher und dann bei der Late Night und so. Das ist, und jetzt gibt es inzwischen Gott sei Dank auch ganz viele Autorinnen, die richtig toll sind. Aber ich bin wirklich offiziell, dass man mir hätte den Stempel geben können, lustig. Offiziell erst lustig auf einer Bühne gewesen bei der Gactory und...
Der Südwestrundfunk oder der Südwestfunk, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge er wie hieß.
Südwestfunk, damals jetzt Südwestrundfunk.
SWR, Südwestrundfunk.
Naja, so ungefähr.
Früher, jetzt ist SWR. Früher war es SWF, jetzt ist SWR. Du hast recht, ja. Mhm.
Ist ja auch der Heimatsender von Ilona.
Das ist korrekt. Oder
ist das so?
Ja, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und die Stimme von Christian Thees hat meine Kindheit und Jugend synchronisiert.
Oh, das sage ich ihm, das ist ja toll.
Also ich habe, das ist so ein ganz wohliges, nostalgisches Kindheitsgefühl, wenn ich den höre.
Mit dem du jetzt
und der
den
hat
Podcast
ja,
machst.
So, genau, ihr habt zusammen einen Podcast und immer wenn ich den höre, also ich weiß nicht, wie, ich habe das Gefühl, dass Christian Thees die kompletten 90er hindurch jeden Tag 12 Stunden auf Sendung war, weil mir seine Stimme so vertraut ist.
Das kann aber gut sein. Der, hat wirklich
der muss wahnsinnig viel gemacht haben
in
dieser
Zeit.
Ja,
der hat wirklich viel. Der war, ist ein ganz fleißiger Typ.
Mhm.
Ja, ja. Und der lebt vor allen Dingen. Der ist ja eigentlich ein Norddeutscher. Der kommt aus Lübeck. Der ist dann aber da in Baden-Baden hängen geblieben. Was soll er machen? In Baden-Baden kannst du nichts machen.
Außer ins Casino.
Kannst ins Casino gehen, das ist so mittellustig. Kannst in die Trinkhalle gehen und diese salzige Plörre da trinken. irgend so ein, weiß ich nicht, so ein gesundes Wasser. Und kannst in die Therme gehen. Und naja, die haben ein tolles Museum. Die Kunsthalle, ich liebe die sehr.
Frieda Buhr da, oder?
Da gehe ich aus Gründen nicht rein, aber ich gehe in die Kunsthalle.
Mhm. Ah, ja.
Und der liebt Radio. Der hat,
das merkt man.
Ne?
Ja.
Der ist so einer, der Radiosendungen, so englisches, britisches Radio aufgenommen hat, richtig mit dem Kassettenrekorder und so, richtig. Und dann, der kannte alle Moderatoren oder auch amerikanisches. Also der fand die englischsprachigen Sender sehr interessant.
Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Dort.
Also, als du auch beim Radio warst?
Genau, ich war schon ein paar Jahre da und dann kam er und das hat eigentlich schnell gefunkt.
Hattet ihr mal eine Sendung zusammen?
Mhm. Wir haben zusammen die Vormittagssendung gemacht. Einer hat moderiert und der oder die andere hat die Redaktion gemacht.
Okay.
Und dann gab es manchmal so Doppelmoderation oder einfach nur Besuche ins Studio und dann gab es Dialoge oder so. Dann haben wir nachts so eine Sendung entwickelt, die hieß C-Team, weil ich noch im Sender war, um irgendwelche im Archiv Songs rauszusuchen, Texte rauszusuchen. Und dann besuchte ich ihn im Studio nachts, er machte die Nachtsendung und dann blieb ich gleich da. Und dann haben wir Hörer drauf genommen, die anriefen in der Nacht. Und haben eigentlich mehr gesprochen mit den Menschen, als dass wir Musik gespielt hätten. Und diese Sendung hieß dann C-Team, weil irgendeiner anrief und sagte, was seid denn ihr eigentlich für Chaoten? Und dann seitdem hieß das Ding dann C-Team und das gab es dann regelmäßig. Aber wir haben eigentlich immer als Paar moderiert, also immer einer Redaktion, einer Moderation.
Hm. Es gab ja eine legendäre Figur, über die redest du auch im Zeitmagazin Mann in dem Interview, beim Südwestrundfunk, nämlich Herr Stockinger.
Peter Stockinger.
Peter Stockinger, der offenbar für dich auch sehr prägend gewesen ist, auch für viele.
Ja.
Klaus Kleber zum Beispiel auch, oder weiß gar nicht, wer da noch alles
Elke Heidenreich.
Elke Heidenreich, ja.
Harald war auch da, Harald Schmidt.
Mhm.
Nicht als ständiger Moderator oder als angestellter Moderator. Aber viele haben das erlebt, wie Peter Stockinger arbeitet und wie er Radio versteht und wie er Menschsein im Radio sich wünscht.
Und was ist die Antwort gewesen?
Oh, Scheiße, jetzt muss ich das beantworten. Hätte ich es doch anders formuliert. Jetzt muss ich Mensch sein nach Peter Stockinger definieren.
Radio,
ich voll Idiot. ja, einfach mit dem größtmöglichen Respekt und der größtmöglichen Neugier und oder kritischen Haltung. Also Nähe durch Empathie und Distanz durch wirklich gnadenlos kritisches Fragen, recherchieren und fragen. Das habe ich da gelernt. Ich war da 12 Jahre. Das hat mich wirklich sehr geprägt. Und bis heute stelle ich mir manchmal die Frage so, was würde Stockinger jetzt? Wie würde Stockinger?
Ja? Mhm. Wann zuletzt?
Ich glaube, das ist, das läuft mit so. Das läuft so parallel mit. Aber das habt ihr doch auch, denke ich mir, dass es irgendjemanden gibt bei euch, der euch inspiriert hat oder der euch virtuell an die Hand genommen hat oder wo ihr gedacht habt, das ist aber ein guter Blick auf den Beruf. Hattest du das?
Beruf nicht, aber ich war sehr lange bei einer bestimmten Therapeutin und zwischenmenschlich hat das auf jeden Fall total viel geholfen.
Irre, ne?
So, dass ich da gar nicht mehr hingehen müsste, um die Sichtweise noch zu haben.
Mhm. Ja, und das sind Menschen, die sich dessen, glaube ich, bewusst sind, aber die deswegen nicht verkrampfen.
Ja.
Die merken, dass sie uns etwas bedeuten, aber damit entspannt umgehen. Also so, denn ich gehe fest davon aus, dass Peter Stockinger weiß, wie viele seiner Leute er so nachhaltig beeindruckt hat. Es wird auch Menschen geben, die damit nicht klarkamen, dass der so
Der war auch streng, offenbar.
Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das genau definiere und beschreibe. Es ist schwierig, wenn, ne, ich kenne den gut und die Menschen, die jetzt zuhören, nicht. Also sehr konsequent, ja, also und auf der anderen Seite auch so offen. Gutes Beispiel ist, dass bei SWF 3, das wirst du nicht mehr wissen, Ilona, aber dass bei SWF 3 früher keine deutschen Songs liefen. Die haben keine deutsche Musik gespielt. Weil die
vor
das
der
so,
Deutschquote.
Die fanden das total ätzend, weil es nur schlechte Musik gab in ihren Augen, Ohren. Und das hat sich irgendwann geöffnet. Und irgendwann und das ist Peter Stockinger gewesen, der im Grunde der Erfinder des Pop-Shop ist. Pop-Shops in dem Fall. Das war revolutionär. Der hat ein Radio erfunden, das empathisch war und das dich wirklich angezogen hat. Da hast du gedacht, warte mal, mach mal lauter. So mitten im Gespräch dachtest du, Moment, warte kurz mal. Da will ich jetzt mal kurz zuhören. So, das war faszinierend. Ich habe das ja an mir gemerkt, denn ich habe SWF 3 schon sehr früh gehört. Zu Hause noch und dann während des Studiums, als ich in der Stadt lebte mit meiner Schwester. Und als der Anruf kam von SWF 3, da moderierte ich gerade auf der Funkausstellung, das war 85.
In West-Berlin.
In West-Berlin.
Ja. Internationale Funkausstellung.
Ja. Da rief Gunnar Schulz-Burkel an von SWF 3 und fragte, ob ich eine Probemoderation machen wolle. Und dann habe ich aufgelegt. Ich dachte, die verarschen mich, das ist mein Sender. Das ist mein Sender, kann ich meinen Sender anrufen, den ich so gerne höre. Andreas Ernst. Ich habe Tagebucheinträge, da steht richtig, heute spricht Andreas Ernst über Milch. Habe ich da geschrieben, wo ich so denke, was soll denn das jetzt?
Führst du bis heute Tagebuch?
Ja, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe.
Also seit wann? Also seit
immer.
Als Teenager angefangen.
Immer.
Das heißt, es gibt so ein Regal.
Ja, leider nicht so, wie man das so von tollen SchriftstellerInnen kennt, ne? Dass die so auch mit den Jahreszahlen so gut sortiert im Regal stehen haben. Nee. Die sehen alle immer anders aus, die Bücher, und dann wird mal komplett voll und so, mal weniger.
Liest du manchmal auch nach im Nachhinein?
Nee, das weiß ich jetzt nur, weil ich das vor vielen Jahren mal nachgelesen habe. Ja. Nee, eigentlich nicht, das ist weg. Und ich weiß, dass es auch unter therapeutischen Aspekten manchmal interessant ist, das nochmal zu lesen. Aber nee, mache ich nicht.
Mhm.
Nee. Wie kamen wir drauf?
Südwestrundfunk, Stockinger, ja. Die Definition von Mensch im Radio.
Also ich glaube, dass er sehr konsequent war und sagte, keine deutschsprachige Musik, und das lockerte er dann. Der hat so auf Sprache geachtet. Fangen wir mal beim Kleinsten an. Der hat auf Sprache geachtet. Von dem habe ich gelernt, dass es nicht notwendig ist, der 17-jährige Leimener zu sagen. Man kann durchaus mehrfach hintereinander Boris Becker sagen. Wo ist das Problem? Dieses Drumherumschwurbeln.
Synonyme.
Was soll das? Wir wissen doch alle, dass es um Boris Becker geht in diesem Beitrag. Dann Say the fucking name. Ach Gott. Das, ne? Also der 17-jährige Leimingen. Und das wurde dann, das verselbstständigte sich dann auch immer. Das war bei den Abhörkonferenzen dann auch immer Thema. Da verdrehte dann schon die ganze Redaktion die Augen, wenn neuere ModeratorInnen abgehört wurden und man so sagt, das ist eine Spiralmoderation. Laber, 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 laber. Und dann kommen wir dazu. Das ist, höre ich bis heute und da wird mir regelmäßig auch übel.
Wenn Abhörkonferenz heißt, ihr habt euch dann anschließend getroffen, nachdem das ausgestrahlt wurde und habt euch nochmal Ausschnitte angehört.
Ja, eisenhart, Achtung. Wenn eine Sendung brutto 2 Stunden lang war, mit viel Musik, mit Nachrichten, Wetter, Verkehrsdienst, dann die eigentliche Sendung mit Interviews, mit Gesprächen, mit Reportagen, mit Telefonaten, dann wurde von diesen 2 Stunden eigentlich der Nettoanteil rausgefiltert, sprich nur der sogenannte Wortanteil, der Moderationsanteil. Und dieser Wortanteil wurde dann abgehört in der Konferenz und alle waren anwesend. Alle waren da, alle standen im Kreis. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hey, ich glaube, da würde Amnesty International sofort die Tür aufbrechen und sagen, das geht nicht, das gehört sich nicht. Aber das wurde da so gemacht und mir hat das sehr geholfen, denn ich begann, als ich, wie gesagt, 20 war, am Ende die Einladung angenommen habe für die Probemoderation, wurde ich in die Nacht verbannt. Man hatte gedacht, ich könne am Abend moderieren, aber ich wusste gar nicht, wie man Interviews führt. Denn das, was ich bis dahin gemacht hatte, das Moderieren, das war komplett bauchgesteuert. Da habe ich mein Hirn ausgeschaltet. Das war sowieso nicht an in der Zeit. Ich war völlig doof. So. Und das hat mir geholfen. Ne? Also nicht nur, dass ich in der Nacht durfte ich moderieren, morgens um 4 und 5 durfte ich irgendwelche Postkarten mit Musikwünschen vorlesen. Das habe ich fehlerfrei hingekriegt. Aber ich konnte keine Interviews führen und das habe ich dann gelernt. Und Stockinger hat immer wieder dann nach ein paar Jahren gesagt, so jetzt können Sie, haben jetzt so eine ganz tiefe, sonore Stimme, jetzt könnten wir doch langsam mal wagen, dass Sie ins Tagesprogramm oder im Abend. Und dann habe ich immer gesagt, Nein, und bin geflohen. Ich war immer auf der Flucht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Der hat aber schon ganz früh gesagt, ja, aber Sie haben doch ganz viel Potenzial und schauen Sie doch mal die Kollegin Heidenreich. Elke hat damals auch schon ganz tolle, so kleine Comedy-Parts gemacht. Die hat tolle Figuren gespielt und hat...
Wie hieß die nochmal, die Hauptfigur von ihr? Stehe ich gerade auf dem Schlauch auch.
Achso, die hatte so eine aus dem Ruhrpott, eine Frau.
Ja, die sich immer aus dem Fenster gelehnt hat.
Kommen wir gleich drauf.
Ja.
Kommen wir gleich drauf.
Kindheitserinnerung.
Ja. Und das hat er gesagt, schauen Sie sich mal die Heidenreich an, die musste ich auch zwingen. Aber irgendwann habe ich mich getraut und so. Und da hat er mich sehr gefördert. Also diese Abhörkonferenzen waren sehr, sehr lehrreich. Da habe ich mich mit Sprache auseinandergesetzt und natürlich mit Inhalt, mit Interviewtechniken. Und bis heute, wenn ich im Radio höre, dass einer sagt, den Namen nicht nennt, der Person, um die es geht, sondern sagt, er ist 27 Jahre alt, macht Musik, seit er 12 ist. Die Eltern waren, und du denkst, ja, soll ich jetzt raten oder was? Sag mir doch, wer es ist. Sag doch zuerst den Namen, verdammt. Dann komme ich mit. Dann höre ich dir zu. Aber das ist irgendwie so, das ist jetzt in mir. Ich möchte so nicht moderiert
werden.
Angemoderiert werden.
Anke Engelke.
Ja,
Anke Engelke.
Ich finde das wirklich, wisst ihr, was ich stimmt, meine? Ja. Dieses Drumherum labern. Ja. Sag mir doch, wer es ist. Sag mir, wie das Stück heißt, wie das Buch heißt, wie der Autor, I don't know, Autorin. Sagt es mir doch am Anfang, worum es jetzt geht.
Das ist aber auch so ein komisches, also so ein Gepoker, so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die sich, glaube ich, auch nochmal durch die Schnelllebigkeit des Internets vervielfacht und potenziert hat, dass es immer schlimmer wurde, diese Teaser, dass man auf den Artikel klickt, dass man in der Sendung drin bleibt, dass man das Video weiterschaut, dass man über diesen neuralgischen Punkt von, weiß ich nicht, 8 Sekunden oder wo der ist, noch drüber dabei ist, damit es in der Statistik gut aussieht. Was weiß ich, also es ist ja auch alles hochgradig mit Algorithmen mittlerweile und mit der ganzen Statistik, die dahinter einfließt, weil sich wieder irgendwer dafür rechtfertigen muss, warum die Leute aber schon nach einer halben Minute abgestiegen sind, dass man es irgendwie nachverfolgen kann. Sage ich jetzt mit jahrelanger Erfahrung von alledem.
Ich hab ja, bei uns ist es ja so, dass wir bringen ja immer was mit. Also wir wissen nicht, was wir mitbringen. Die Gäste bringen was mit, im Kopf oder physisch oder wir. Hast du was mitgebracht heute, Ilona?
Ich habe was mitgebracht, aber nicht physisch. Ich kann nur weit ausschweifend davon erzählen, weil ich war zum ersten Mal wieder auf einem Konzert. 2G, ich liebe 2G, das macht wirklich alles so viel besser. Es war ein Punkkonzert und das kann man natürlich auch nur, wenn man laut schreit und einfach so dabei ist. Oder ich weiß gar nicht, ob da Punk die richtige Bezeichnung ist. Auf jeden Fall hat es ordentlich gedengelt, sag ich mal. Ich war bei der Band Erregung, öffentliche Erregung. Und,
das ist ja ein super Bandname.
Das ist ein extrem guter Bandname. Abkürzung
E. Fans EÖE.
EÖE, genau. Ich glaube, ein Album von denen heißt auch so. Und da war ich im Badehaus und die haben auch ein bisschen ruhigere Sachen, wenn man mal ein bisschen schmusen möchte. Aber Softpunk. Ansonsten ist, genau, Softpunk, ansonsten ist es aber auch einfach viel Gedengel.
Und hast du dann richtig, also hast du mitgedengelt, richtig?
Na klar. Ja. Ich habe dieses Album, das kam 2020 raus.
Ah, da sind Frauen.
Ja, das ist eine ganz geile Sängerin.
Sag mal, zitier mal bitte irgendeinen guten Text von irgendeinem super Song.
Ich glaube, ein Song geht ungefähr so wie: Du hast so schöne Haare, ich will sie essen. Und das Gefühl kenne ich. Dass so Leute so geile Haare haben, dass man so sinnlich angetörnt wird davon. Man sich denkt, just a little bite.
Erinnert mich jetzt ganz kurz, nur den kurzen Auszug, den ich von ihr jetzt gehört habe, erinnert mich das an Annette Humpe und an Ideal. Ja,
ich wollte auch gerade sagen, so coole neue deutsche Welle.
Genau, ich finde sie auch manchmal ein bisschen so, wer so Lassie Singers mag, ist glaube ich da auch gut aufgehoben.
War auch ein bisschen elektronisch, also so kaltes, klares Wasser, habe ich auch gerade gedacht.
Ah, okay.
Könnte auch so sein.
Also auf jeden Fall, tolle Band, die haben einen neuen Song gespielt, aber ich glaube, das Album ist noch ein bisschen, also dieses Jahr nicht mehr. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und das hat, ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe. Aber es hat mir so gut getan. Dass man wieder mal so auch ganz körperlich einfach irgendwie mitgenommen wird, wohin. Mhm. Auch von so einer Energie in einem Raum. Und ich meine, ich kann das jetzt noch ESO-mäßig so voll aufschwafeln. Aber das war nötig.
Toll. Nehmen wir in die Shownotes. Also Dengeln und die Band.
Ja, die Band.
2D-Dengeln.
Alles G. Und dann mal wieder auf ein Konzert gehen.
Ich habe was Analoges mitgebracht, ne?
Herrlich. Aus Raschelt, immer gutes Zeichen.
Ich dachte mir von meiner Lieblingsbäckerei. Oder
Raffaello Himbeer.
Ja, genau. Rocket in Basel in Berlin, Schöneberg. Geil. Und die machen, ich mache das hier mal, erstens haben die ganz schöne Verpackung, weil
ganz
man kann so
toll,
mit Schaufenster.
Ganz tolle Box, super schön.
Papierbox
das
mit so einer kleinen durchsichtigen Folie.
Das sieht wie das aus dem Film von Wes Anderson, wo das Mädchen in dieser Konditorei arbeitet. Grand Budapest Hotel.
Ah, okay.
Wo sie in dieser, wie heißt die, Meindels?
Ja, in Görlitz eigentlich.
Da kommt ja ein neuer Film jetzt.
Ja,
The French Dispatch. Achso, ich habe vielleicht The French Affair. Nee,
The French Affair. Vielleicht ist es auch
French
eine Affäre.
Dispatch.
Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich das alles super finde oder gar nicht so super, was der macht. Ich meine, Moonrise Kingdom ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme, aber ich weiß, manchmal ist mir das alles zu viel.
Zu viel,
mal
was?
Zu viel, alles zu schön und zu perfekt und zu inszeniert und so. Aber was ist denn das überhaupt, Christoph? Du musst doch
was dazu sagen.
Das
sind Tahini Brownies.
Oh mein Gott.
Ja. Ich dachte, ich bringe die euch mal mit. Weil
sehr viel lieb. Völlige Wahnsinn. Ich kann wahrscheinlich nicht mitessen, ne, weil die nicht vegan sind.
Ich würde das mal testen.
Ilona, testet mal.
Es passiert nichts, wenn ich, also ich glaube nicht, dass was passiert wird, aber ich würde es nicht, ich werde es nicht essen, leider.
Ich probier's.
Du gibst
mal
auf die Frage, warum du vegan lebst, immer die schöne Antwort, weil du kannst.
Weil ich es kann.
Finde ich mega geil. Richtig guter Flex.
Ich geb dir mal hier. Aber es sieht toll aus. Und du hast recht, die Box ist schon so eine Einladung. Ne? Die sagt schon, guck mal, so schön bin ich. So.
Dankeschön. Darf ich die Gabel behalten?
Sag nochmal bitte, wie der Laden heißt, Christoph, der Name.
Rocket and Basil sind zwei.
Rakete und Basilikum?
Mhm. Ich glaube, Rocket ist aber auch
ein Salat.
Ja, genau.
Okay.
Also ich meine, willst du es einmal anschauen?
Nee, also wenn du es nicht weißt, dann ist es nicht vegan. Wenn die nicht gesagt haben, es ist vegan, dann ist es nicht vegan. Aber ganz toll. Ich freue mich.
Und für, hat mal eine Gabel noch. Probieren wir mal hier. Und für Konstanze, willst du einen schon, oder? Probieren wir mal. Ich schaue mal nach, ob der vegan ist. Aber du meinst, wenn es nicht draufsteht, dann...
Also die Sachen, die ich backe, die vegan sind, denen schmeckt man nicht an. Gibt es das Verb? Dass sie vegan sind. Menschen sagen, oh, da sind doch Eier drin und Butter und so weiter. Da sage ich, nee. Also man kann das nicht, würde das wahrscheinlich nicht schmecken. Ich würde auch nicht allergisch reagieren oder so.
Seit wann bist du Veganerin?
seit ein paar Jahren jetzt. Ich war gefühlt mein ganzes Leben vegetarisch oder ja, seit der Pubertät vegetarisch. Dann habe ich mal ausgesetzt 7 Jahre und habe ausschließlich Fleisch gegessen, weil ich so ein Nachholbedürfnis hatte, so ein bestimmt krankhaftes. Da habe ich wirklich nur Fleisch essen wollen. Da hatte ich ein großes Nachholbedürfnis und dann wurde ich wieder vegetarisch und stieg irgendwann um auf vegan, weil es sich so gut fügte. Es hat gut gepasst und
Hast du ein Lieblingsgebäck, wenn du oder ein veganes Gericht, das du gerne isst?
Was ich mache oder ja. Was ich esse? Ach
so. Ja, beides.
Ich mag gerne, ich mag indisches Essen wahnsinnig gern. Das ist sehr oft vegan. Dann habe ich einen Bekannten aus Georgien, der manchmal kocht für uns und die georgische Küche ist manchmal sehr vegan. Ich kann das alles
aber
nicht.
Auch sehr, also
sehr fleischlastig. Sehr auch, fleischlastig, ja. Ja, ja. Aber ich kann das nicht aussprechen, aber alle, ganz viele georgische Namen und Gerichte hören mit Aschwili auf. Ja. Da ist immer so ein Willi hinten noch dran. Stimmt. Und es gibt ein Gericht, dessen Namen ich aber vergessen habe. Das sind dünne Auberginescheiben, die entweder angebraten oder oder gegrillt oder geröstet werden. Und in die rollt man eine Paste, die aus Walnüssen und Granatapfelkernen besteht. Und da ist auch ganz viel Petersilie drin und so. Also das ist köstlich. Ansonsten finde ich überall immer veganes Essen. Die Zeiten ändern sich ja auch. Also man wird ja nicht mehr ausgelacht, weil man ich kenne das noch als Vegetarierin, mit der Band unterwegs zu sein und
das bisschen Schinken kannst du runtertun.
Da mach doch das Fleisch raus aus dem Gulasch.
Ich hätte mal nachgeschaut hier, ob jetzt georgische Auberginen Rocket mit Nüssen.
Ja, mit Walnüssen.
Batriciani?
Batriciani ist das. Also ist kein Willi hinten dran. Ja. Mhm. Batriciani. Und ich kenne, da machen sie doch das Fleisch raus aus dem Gulasch. Das ist dasselbe. Und dann ging die Kellnerin wieder weg, kam wieder an den Tisch und die ganze Band amüsierte sich schon. Und ich saß hungrig dort nach dem Auftritt mit knurrendem Magen. Ein alkoholfreies Bier? Nee, ich möchte was essen. Ach so, und kam wieder zurück und sagte, Eiskarte. Viele, viele, viele Nächte hungrig zu Bett gegangen nach Auftritten mit der Band. Aber das ist, das sind die ausgehenden 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da war das nicht, da war man nicht Vegetarier.
Das ist der, ich habe mal Stella McCartney interviewt und die hat erzählt, dass ihre Mutter, Linda McCartney, war ja eine der ersten Vegetarierinnen überhaupt, also in Europa, auf jeden Fall in England. Und die hat ganz lange erfolglos versucht, ein vegetarisches Kochbuchkonzept zu verkaufen. In den 70ern, wenn ich das richtig erinnere.
Es gibt heute bestimmt mehr vegetarische Kochbücher als nicht vegetarische.
Wo ist es? Und damals natürlich niemand dieses Buch verlegen wollte. Und dann bekam sie irgendwann den Zuschlag von einem britischen Verlag. Und die sagten, ja, es ist alles wunderbar, wir können das so machen. Wenn ab und zu mal Huhn dabei ist, ist alles gut.
Ja.
Das war damals, glaube ich, so die Perspektive. Das,
ja,
ne?
Genau, ganz genau. Ja, da
ist ja
kann
kein
ich
echtes Fleisch.
Andocken. Das ist doch kein Fleisch, ist ja nur Huhn. Ja, damals habe ich auch immer so gedacht, wenn Menschen sagen, ich bin auch Vegetarier. Also ich esse Fisch und Huhn, aber ich bin Vegetarier. Ich dachte, nee, wir müssen da ein bisschen radikaler sein. Und manchmal finde ich ein bisschen Radikalität auch ganz gut, also hilfreich. Mir hilft das manchmal auch, mir selber solche Sachen aufzuerlegen und zu sagen, nee, ich fliege einfach nicht in Deutschland. Dann muss ich mit dem Zug, da fahre ich eben wahnsinnig lange, aber ich nehme das in Kauf.
Seit wann machst du das so konsequent?
Das mache ich jetzt schon relativ lange. Also es ging natürlich mit Baden-Baden los. Ich habe kein Auto gehabt damals. Ich habe jetzt ein Auto, ich habe ein Elektroauto und bin aber richtig im Stress mit diesem Auto, weil ich nicht möchte, dass das steht. Weil das Frau Göpel sagt das völlig zu Recht. Wenn es rumsteht, ist es kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Maya Göpel, die große, großartige. Und deswegen bitte ich immer FreundInnen, dieses Auto auch zu fahren. Das soll nicht rumstehen.
Wer fährt das gerade?
Ich glaube, Gleb. Gleb ist Musiker und unterrichtet auch. Und der hat einen Chor irgendwo im Bergischen. Und da kommt er mit Bus und Bahn einfach nicht hin. Und deswegen hat er das jetzt gerade. Mhm.
Du bist ja im Bergischen, hast du ja deine Kindheit verbracht. Wie heißt die Stadt? Rösrath.
Das war ein Ort, als ich dort aufwuchs, war das eine kleine Ortschaft. Und jetzt hat es einen Autobahnanschluss und einen McDonald's und so. Das ist totaler Dreck.
Aber damals eben so auch nicht mehr als 20.000 Einwohner?
Weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber klein und so. Man kannte sich und das war richtig toll. Also ich habe schönste Erinnerungen an Rösrath. Das war wirklich das war echt ein schönes Zuhause. Das hat mir gut gefallen.
Und wie sah da so ein Wochenende aus?
Dort, die Wochenenden waren, ich war ein sogenanntes Spielkind. Also ich habe eigentlich bin aus dem Haus gegangen am Wochenende morgens und bin erst am Abend wiedergekommen. Habe vermutlich nicht gegessen oder so, weil wir eine ganz tolle Truppe waren da bei uns in der Straße. Wir waren so eine richtige Rasselbande. Ich bin richtig mit so einer Rasselbande aufgewachsen. Mhm. Wirklich.
Wer war da noch dabei?
Also auf jeden Fall immer Pia Janiello. Das war ganz schade, als sie wegzog. Pia Janiello war dabei, dann die Jungs, also Andi war dabei, Andi Dahlow von nebenan. Kurt war dabei mit seinem Bruder Andreas, dem ich irgendwann mal, der war älter als ich, aber dem habe ich Nachhilfeunterricht gegeben in Englisch. Und der hat mir das erste Mal U2 vorgestellt.
Mhm. Nachhilfeunterricht hast du gegeben, weil du die ersten 6 Jahre in Kanada.
Die ersten 5, genau.
Ich bin in Kanada aufgewachsen.
Meine Eltern sind deutsch, aber wir sind, meine Schwester und ich sind in Montreal zur Welt gekommen. Mhm. Französisch, Deutsch und Englisch waren die 3 Sprachen zu Hause, aber wir haben das Deutsche zum Beispiel verweigert zu Hause. Wir haben das nicht gesprochen, meine Schwester und ich, das fanden wir doof. Und so, als wir dann nach Deutschland kamen, ich mit 5, sie mit 7, wollte ich weder Englisch noch Französisch sprechen, wollte nur noch Deutsch sprechen. Ich verlor dadurch das Französisch so ein bisschen, das ist nicht mehr fließend. Das musste ich auf der Schule mir mühsam wieder zurückholen, aber das Englische ist geblieben. Ja, da habe ich dem Andi habe ich Nachhilfeunterricht gegeben. Das war so eine richtig tolle Bande, also wirklich so von klein. Wisst ihr, wie man das so haben will?
So Orgelpfeifen. Mhm,
genau. Die Kleinen immer mitgeschliffen und so. Irgendwann warst du nicht mehr die Kleine, da warst du die Größere und musstest ein bisschen auch mit aufpassen. Und auf der Straße mit Kreide Felder gemacht und Völkerball gespielt.
Ja, toll. Wir haben Tennis gespielt, also so ja. Straßentennis auch.
Super. Das sind meine Wochenenden in Rösrath.
Und haben deine Eltern dann irgendwann abends Abendbrot gemacht? Dann musste man muss irgendwie um die bestimmte Uhrzeit wieder
Abendbrot
da sein. Kommen.
Ich glaube, das Wort Abendbrot, das gab es bei uns auch. Und ich habe da nichts gegen das Wort. Ich würde es heute nicht benutzen, aber da zu der Zeit passt es gut.
Wenn du jetzt dich erinnerst an diese Zeit, ist abgesehen von dem Straßenspiel, seid ihr freier aufgewachsen als die Kinder heute?
Das kann ich nicht beurteilen. Da müssten wir Freiheit definieren. Also ich gehe fest davon aus, dass viele Menschen glauben, dass sie frei sind. Aber nach meiner Definition sind sie es nicht. Also ich habe kein Smartphone. Ich finde, ich bin freier als ihr alle.
Du hast seit wann kein Smartphone mehr?
Ich habe noch nie ein Smartphone besessen.
Noch nie?
Ich bin auch noch nie mit einem E-Roller gefahren. Ich bin freier als ihr.
Das auf jeden Fall. Du hast ein Handy vorhin
ein ganz altes
im Flugmodus gestellt.
Das ist 12 Jahre alt.
Und da gibt es dann nur SMS. Sehr schön.
Ihr habt eure Handys hier liegen, alle 3.
Ja, ja.
Ihr könnt nicht ohne. Mhm. Das finde ich ganz unfrei. Mhm. Ach, ich kann richtig gut schlechte Laune machen.
Nein, da bist du.
Ist ein Scheiß.
Los.
Ein Scheiß, die laden wir nicht mehr ein.
Boah, aber also ich habe mich. Ätzend. Ich war neulich im Urlaub und hatte da wenig Probleme, mein Handy einfach liegen zu lassen. Das war mir egal, da ist nichts drauf passiert. Erst als ich dann wieder in die Stadt gegangen bin, habe ich gemerkt, ohne Google Maps zum Beispiel, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie ich das früher gemacht hätte. Wahrscheinlich mit einem Stadtplan.
Nee, ich zeige euch mal.
Vom Bahnhof zum Unterkunft.
Unsere Gästin steht kurz auf, legt die Kopfhörer auf den Tisch, springt zur Seite und hat hier eine Folie.
So musste ich kommen und so Moment. Bin ich dann so. Und dann
kannst du kurz beschreiben, was wir da jetzt sehen? Also das sind.
Na, ich musste vom Hauptbahnhof zu einem neuen Hotel, das ich ausprobiere, weil das Hotel, in dem ich sonst immer bin, leider dicht gemacht hat. Und dann musste ich vom Hotel hier zu euch und dann schreibe ich mir, welche Bahn ich nehme und wo ich aussteigen muss.
Und das googelst du dir vorher raus und dann schreibst du
es auf? Ich google nicht.
Aber woher weißt du das dann?
Es gibt Alternativen zu Google.
Ach so, ja, also ich meine, ich benutze aber auch kein Google,
mir,
aber...
Ja, ich schaue mir das genau.
Weg ist digital.
Ich habe einen Laptop, an dem sitze ich auch nachts und arbeite.
Okay, gut.
Wow. Und das heißt, da ist dann alles, also ich will jetzt da nicht in den Kalender reinschauen, aber da steht dann alles drin, also reichst du mir rüber. Also 9.15 Uhr, 14.15 Uhr hier Pool Artist, also wo wir uns treffen heute. Und da ist genau aufgezeichnet, Hausadresse, welche Bahn, wohin. Im Hotel, nicht so weit weg von hier, wo du wohnst, steht alles drauf. Alle Telefonnummern. Über den Fluss.
Mhm. Über den Fluss.
Über den Fluss steht als extra Hinweis mit 2 Ausrufezeichen. Mhm. Der Weg dahin.
Da, weil ich mir schöne Routen dann auch aussuche. Ich gucke, wenn die Zeit gut ist, möchte ich ja auch schöne Sachen sehen und was erleben. Und dahinter ist mein Bahnticket, das habe ich ja auch nicht digital. Muss ich dann ausdrucken, da werden viele sagen, ja, aber ausdrucken, da stirbt ja ein Baum.
Aber der wird ja wieder gepflanzt mit der Suchmaschine.
Entweder so, aber da habe ich übrigens echt Probleme, dass ich sage, ja, aber so weit will ich es ja eigentlich auch gar nicht kommen lassen, dass meinetwegen jetzt ein Baum gepflanzt werden muss. Auch wenn ich fliege, dass man dann sagt, ja, aber das kannst du doch wieder ausgleichen mit, nee, dann lieber gar nicht fliegen. Ja, ja. Also ich mache natürlich auch viele Sachen, die wahrscheinlich totaler Murk sind. Ich drucke mir mein Bahnticket aus, ich fliege auch 1 bis 2 Mal im Jahr, nicht innerdeutsch und nicht innereuropäisch, aber ich habe Verwandte an Orten, die man nicht mit dem Zug erreichen kann. Ich benutze Stofftaschentücher statt Papiertaschentücher, weil ich wahnsinnig werde, wenn ich sehe, dass erstmal 10 eingepackt sind und diese Packungen sind dann auch eingepackt und diese Packungen sind dann riesen. Ich kann diesen ganzen Verpackungsmüll nicht mehr gut sehen. Mhm. Da werde ich dann auch, werde ich auch belächelt. Aber der Rotz da in deinem Stofftaschentuch. Ja. Komme ich auch mit klar. Und hast du hier die blöde Karte aufgemalt? Ja, komme ich mit klar.
Aber wir fanden das ja jetzt nicht blöd.
Nö.
Das passiert ja wahrscheinlich auch, dass Leute sagen, das ist ja beeindruckend. Das ist ja toll.
Ja, im Gegenteil. Es ist ja eher, also man hat das Gefühl, du hast dein Leben im Griff.
Ja.
Das täuscht. Leute, ich bin so.
Sagte sie und drehte das Papier wieder um.
Ich bin wirklich echt so. Ihr müsst mir echt mal hier raushelfen. Nee, Leute, Können wir mal über mich reden kurz, bitte? Nee, mein Leben im Griff, na, das wäre ja was. Habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich tue ich so, als hätte ich es im Griff. Nee, aber ich mag das ganz gerne, aber da ist ja jeder echt anders. Ich habe auch Freunde, die sind völlig verpeilt und verstrahlt und die liebe ich so sehr. Und vielleicht wäre ich auch gern wie die. Dann habe ich andere Freunde, die sind so perfekt, bei denen sieht es zu Hause aus. Zack, zack, bam, bam, da liegt nichts rum und so weiter. Das hätte ich auch gerne. Ich bin so nicht. Ich bin halt so, wie ich bin. Da ist ja irgendwie, man ist ja eine Mischung aus Dingen und aus Gedanken und Haltung. Und so bin ich halt eine seltsame Mischung, die eigentlich hier und da einfach auch eine klare, nicht Kante, aber so eine Haltung wahrscheinlich braucht. Ich mag das gerne. Mhm. Also ich stress mich wahrscheinlich auch, also ich fühle mich nicht gestresst, aber ich stress mich wahrscheinlich auch damit, dass ich sage, ich habe in Wien gedreht im letzten Jahr, ich bin da mit dem Zug hingefahren von Köln aus, bin mit dem Nachtzug gefahren, was ich total geliebt habe, weil es so unglaublich schön ist, im Zug zu schlafen. Das war alles möglich. Dann denkt man schon, oh Gott, jetzt muss die ganze Produktion jetzt warten. Oh Gott, jetzt müssen wir extra den Tag vorher und können wir doch nicht den Drehtag machen, weil Madame ja nicht fliegt und Aber es geht alles irgendwie. Also so wie du vorhin sagtest, dass du meine Begründung, warum ich vegan sei, magst, dass ich sage, weil ich es kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier in einem reichen Land leben und genug verdiene, um in teuren Bioläden und auf teuren Märkten mir Sachen zu kaufen. Das kann aber nicht jeder. Und deswegen freuen wir uns auf eine neue Regierung, die hoffentlich, die das hoffentlich auch auf dem Schirm hat, dass es, dass die Nachfrage das Angebot natürlich steuern muss nicht das Angebot uns in irgendeiner Form zu Dingen zwingen muss. Das ist nicht in Ordnung.
Weil du gesagt hast, du hast in Wien gedreht. Hast du Lieblingsorte in Wien?
Habe ich Lieblingsorte in Wien? Oh, ich finde Wien so toll.
Ja, ich auch.
Achso, du wolltest von dir erzählen. Dann erzähl doch mal.
Nochmal von Wien reden.
Christoph, erzähl doch mal ein bisschen. Was sind deine Lieblingsorte? Ich glaube, ich bin so gerne in der Albertina.
Ja.
Ich liebe die Albertina sehr. Und da habe ich auch während der Dreharbeiten viel Zeit verbracht. Das Timing war auch enorm, weil wir unseren letzten Drehtag hatten und am Tag drauf gab es den Lockdown in Wien, den ersten. Und wir haben vorher schon unter strengen Bedingungen und unter strengen Auflagen gedreht natürlich. Und das ging eigentlich ganz gut. Also ich habe viele KollegInnen, die nicht arbeiten konnten und denen es richtig dreckig ging. Bei mir hat es ganz gut geklappt. Ich hatte echt Glück und habe viel drehen können während der Lockdowns. Ich war einfach ganz oft. Ich habe Ingeborg Strobel für mich entdeckt, deren Ausstellung dort war. Die kannte ich vorher nicht, eine Künstlerin, die ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich dachte, oh, warum kenne ich die denn nicht? Und da musste ich auch mehrfach reingehen. Manchmal habe ich so Sachen, da muss ich nochmal reingehen. Habe ich nicht verstanden, muss ich nochmal reingehen. Ich muss nochmal ein bisschen vor dem einen Ding stehen und glotzen und einfach nur glotzen und sagen, was ist denn wie geil?
Was ist das Tolle an ihr?
Dass die sich ein Thema nimmt und dann sich da so reinbeißt, dass sie das einfach, dass sie das dann mit, dass sie Feuer und Flamme ist dafür und dann ist aber irgendwie ein Projekt und dann hakt sie es ab. Die hatte so eine Phase, da hat sie einfach Porzellan, da hat sie kranke Sachen aus Porzellan gemacht, die du nicht, wo du nicht erwarten würdest, dass es das auch aus Porzellan gibt. Die hat das, die hat
zum Beispiel?
Ach, Pimmel, Pimmel, Scheide, Scheide, schlimme, interessante Sachen einfach. Oder irgendwelche Tiere oder irgendwelche verknorzten Sachen. Die hat, dann hatte sie eine Phase, wo sie einfach mit vielen alten Fotografien gearbeitet hat und dann aber auch mit auch Zeichnungen dazu angefertigt hat und das irgendwie integriert hat und kombiniert hat. Dann hat die, ich glaube für mich war, also das fand ich super, die hat zum Beispiel beknackte Bildunterschriften zu Fotos gemacht. Weißt du, das gab es mal so vor 20 Jahren, da gab es plötzlich Schwarz-Weiß-Postkarten. Und das waren offensichtlich wirklich alte Fotografien, Menschen ohne Namen auf diesen Bildern. Da drei Frauen, die irgendwie in Badekleidung in Schwarz-Weiß an irgendeinem See sitzen und darunter stand, puh, heute lassen wir es wieder richtig krachen. Das fanden wir dann in den 80ern und 90ern richtig lustig, solche Postkarten, völlig beknackt natürlich. Aber sowas hat die auch gemacht, aber auf gut, in gut.
Werbung.
Moderne Designs, höchste Qualität und Sustainability. All das verspricht das schwäbische Fashion-Label Olymp. Von klassischen Businesshemden bis hin zu stylischer Alltagsmode. Das Sortiment von Olymp ist allumfassend. Mit Green Choice setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige Materialien und Verpackungen. Sogar Hollywood-Star Gerard Butler ist überzeugt vom Qualitätsversprechen der schwäbischen Modemarke. Olymp. Business und Casual Looks für jeden Anlass.
Und hast du noch einen zweiten Tipp für Wien, wenn man nach Wien kommt?
Wien ist zum Beispiel Köln, Berlin kann ich nicht beurteilen, ist Köln weit voraus in Sachen veganer Burger. Es gibt eine Kette, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Da bin ich regelmäßig abends essen gegangen und hab fantastische Burger gegessen und richtig guten Salat und tolle Sachen, so funky Essen, das ich nicht kannte. Und das ist da auch so, das ist ganz klar, dass es das als Kette gibt und es ist gut besucht und läuft Bombe und das so. Ist
in Berlin ja auch eine Kette.
Swing Kitchen?
Ja. Das ist Swing Kitchen,
ja,
ist
das
in Wien.
Gibt's auch in Berlin.
Ja.
Das ist ganz lecker. Wart ihr da schon mal essen?
Ja.
Das ist ganz fein.
Die Nuggets.
Ey, das ist
mit
ganz
den Soßen.
Das ist ganz lecker, ganz, ganz lecker. Ich bin sonst eigentlich dagegen, dass es so vegane Wurst gibt oder so. Denn entweder ist es Wurst oder es ist nicht Wurst. Oder es ist Käse oder nicht Käse. Also da tue ich mich noch schwer, aber ich bin total offen für alles, für so andere Sachen einfach. Was kann ich noch empfehlen? Ich war im Theater, ich war in der Oper. Ja, ich war in der Oper und ich wollte gerne diese eine tolle litauische Sängerin erleben und da gab es keine Tickets mehr und dann bin ich dann einfach am Abend drauf in Medea gegangen und das ist echt blutrünstig und das ist echt, die ist,
Nichts für Ilona, ich habe gerade an Ilona gedacht.
Nee, aber guck mal, guck mal deinen Musikgeschmack an. Du hörst ja nicht irgendwelche Blümchenmusik, sondern du willst ja auch Rakete.
Ich will ein bisschen was erleben.
Ja.
Stimmt.
Das kannst du auch in der Oper.
Ich war in Wien auch mal im Burgtheater.
Ja.
Bei der Saisoneröffnung.
Jetzt kommst du raus, du machst ja alles richtig.
Ja, ja, ich mache so, I put some effort in. Und das war die Backchen, hieß das.
Ja.
Das war in 3 Stunden, glaube ich.
Okay.
Ich hatte ungefähr auch 17 Stunden nichts gegessen, weil das so mit Anreise und irgendwie hat es sich nicht ergeben. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Kater. Naja, jedenfalls hat mir eine Freundin in einem Schraubglas einen kleinen Sekt mitgebracht, den mit mir reingeschmuggelt.
Da warst du Knülle.
Ich war dermaßen Knülle bei den Backchen.
Na klar.
Und ich habe gar nichts mehr gepeilt, aber mich hat es total geschoben. Aber auch nur, weil diese Inszenierung so krass war mit irgendwelchen riesigen Laufbändern, wo die einfach so Sprechchöre dann hatten und hatte irgendwie auch so einen komischen autoritären Charakter, aber es hatte gleichzeitig so eine düstere Macht. Also das hat mich total gekriegt, aber ich habe auch...
Auch in der Kombi mit dem Sekt.
Das war das Beste, aber ich habe akustisch wenig verstanden.
Das gehört zur Engelke-Methode vielleicht noch dazu.
Ja, nimm das mit.
Vielleicht. Ja, also das war... Das ist, glaube ich, mein jüngstes Theatererlebnis sogar.
Aber das klingt super, da kannst du super drauf aufbauen.
Ja.
Burg ist immer, mag ich auch ganz
das
gerne,
war magisch,
ganz viele
auf jeden
tolle
Fall.
Leute.
Auch das ist auch ein geiles Gebäude.
Ja.
Und auch total spannende Leute hinterher dann da am Buffet.
Sag mal, das klingt an einem super Theaterabend. Was redst du hier für einen Mist, dass du...
Na, ich habe halt nichts gecheckt. Ich
sollst weiß, du doch auch
kann
gar
dir,
nicht.
Ich kann dir nicht sagen, worum es in diesem Stück geht.
Viele Grüße von deiner Therapeutin. Lass mal locker. Du musst es nicht checken. Wo steht denn geschrieben, dass man irgendwas checken muss, dass es richtig oder falsch ist? Das hält so viele Leute davon ab, zu lesen, ins Theater zu gehen, in Klassik, sich der Klassik zu öffnen, weil sie denken, sie müssten da irgendwas verstehen. Nein, nichts verstehen. Einfach hingehen und entweder es flasht dich oder es flasht dich nicht.
Ah,
oh, Heureka.
Epiphany. Ja. Hey, geil.
Was
ich glaube, Anke Engelke hat mich geheilt.
Oh.
Ja, wie gesagt, deine Therapeutin und ich, wir haben eben ein langes Gespräch gehabt, als ich über den Fluss gegangen bin. Und
das ist da unter diesem dritten Zettel in der Folie.
Ja. Tja, ja.
Was liest denn du zurzeit gerade, Anke?
Ich muss ja ein Gedicht lernen, ne, mit Chrissy.
Ja.
Aber jetzt lese ich gerade, ich hab kein Buch mitgenommen, ich habe da zwei liegen. Ich lese, nee, das will ich euch nicht sagen.
Warum denn nicht? Weil es nicht gut ist?
Ich sage jetzt einfach mal, die 13 Gedichte liegen da. Nee, ich kann euch aber zwei Buchtipps geben, Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, ja. Bücher, die mich beeindruckt haben. Ich habe endlich Oreo gelesen von Fran Ross, dem wahrscheinlich ersten Knaller feministisch POC Buch, das auch komödiantisch ist. Es ist klug und komödiantisch. Das ist was für Leute, die New York vermissen, die so wie ich früher gerne in New York waren und die Stadt sehr mögen. Das ist ein Roman, der jahrzehntelang irgendwie nicht wahrgenommen wurde und jetzt erst vor wenigen Jahren ins Deutsche übersetzt wurde und so ein Revival erlebt hat, weil die deutsche Übersetzung auch preisgekrönt wurde. Und Oreo ist ein Buch von einer afroamerikanischen Schriftstellerin, Fran Ross, die sehr, sehr früh, die mit knapp 50 verstorben ist, die nicht viel geschrieben hat. Und dieser eine Roman war so ein Knaller. Sie war Autorin für Richard Pryor, den wahrscheinlich nicht viele kennen, auch so ein Weggefährte vom frühen Eddie Murphy und so ganz frühes Stand-up, hat für diesen Mann Stand-ups geschrieben und hat einfach lustige Sachen geschrieben. Aber dieser Roman geriet irgendwie in Vergessenheit. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren tauchte er wieder auf. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die mixed Eltern hat, afroamerikanisch und jüdisch, also schwarz und weiß, und ihren Vater nicht kennt und rauskriegen will, wer ist denn mein Vater? Die wächst jüdisch, jiddisch auf. Deswegen gibt es ganz viele jiddische Einsprengsel sprachlich in diesem Roman. Dann hat sie aber so einen typischen Afro-Slang drauf, der so herrlich da einfließt. Dann wird ständig Französisch zitiert. Das ist ein Sprachfeuerwerk, dieses Buch. Und die Reise dieser jungen Frau nach New York auf der Suche nach dem Vater, das ist ein sogenannter Schelmenroman. Und auf der anderen Seite ein Entwicklungsroman, denn diese junge Frau geht eigentlich schon als fertiger Mensch da auf diese Reise, erlebt aber so viel absurde Dinge, die Begegnungen, ob im Zug, ob in der U-Bahn, ob dann unterwegs, das Gepäck, das virtuelle Gepäck, das sie mitnimmt, wie sie aufgewachsen ist, das ist alles da drin. Das ist das beste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe.
Fantastisch.
Das ist einfach toll. Das will ich auch.
Ja, lesen. Will ich jetzt auch sofort lesen.
Ich glaube, es wird euch so gut gefallen. Oreo von Fran Ross. Und ich habe es nur auf Englisch gelesen und hielt es, während ich es las, für unübersetzbar, weil ich immer dachte, wie ist denn das möglich? Wie soll man denn das ins Deutsche übertragen? Mhm. Du bist offensichtlich auch am Englisch aufgedingst irgendwie.
Aufgedingst.
Du kannst auch Englisch. Traut es euch zu. Ja. Das lohnt sich wirklich. Mhm. Das ist ein Knallerbuch.
Toll.
Ja.
Und das zweite Buch? Weil du hast gesagt, du willst uns zwei Bücher.
Ach so, naja, dann würde ich noch Girl, Woman, Other sagen. Aber ich überlege gerade, ob hier, das ist dann auch wieder aber auch so Thema POC und feministisch und so. Und das nervt, ich will ja auch die Leute nicht nerven. Was würde ich denn dann noch empfehlen? Ich würde, müsste ich jetzt nicht auch mal einen Mann empfehlen? Ich kann ja nicht immer nur Frauen.
Nee, müssen wir nicht.
Ach so, ich kann einen Klassiker empfehlen. Ich habe... Ich bin großer William Faulkner-Fan und habe mal wieder Wild Palms gelesen.
Ah.
Und war völlig, Leute, das habe ich doch nicht geahnt. Natürlich habe ich das alles schon mal gelesen. An der Uni habe ich Faulkner gelesen. Da habe ich die Liebe zu ihm entdeckt. Oh, das konnte ich doch nicht ahnen, dass in dem einen der beiden Geschichten, es sind ja zwei Geschichten in Wild Palms, dass die eine Geschichte davon handelt, dass ein Sträfling während einer Flutkatastrophe in den Südstaaten, Faulkner ist Südstaaten, während einer Flutkatastrophe auf einem Boot, auf einem Wasser unterwegs ist mit einer schwangeren Frau auf diesem kleinen Boot, versucht sie zu retten, versucht mit dieser Flutkatastrophe klarzukommen. Und ich las das, als die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz so zuschlug und auch in anderen Bundesländern, aber vor allen Dingen dort. Das habe ich habe das einfach rausgegriffen und gesagt, so, das ist jetzt, das ist ein Buch, das ich auch lesen möchte jetzt während der Ferien. Und dann war das so, und dann war das so, dann passte das so. Ach, du liebes bisschen. So, das möchte ich auch unbedingt empfehlen. Ach so, ich soll gar nichts empfehlen, ich soll nur sagen, doch, was ich lese. Ne? Nee,
das sind ja alles Empfehlungen.
Und ja, das sind so zwei Bücher, die mich in diesem Jahr total begeistert haben. Müsst ihr nicht auch sagen, was ihr gerade lest?
Ja, ich schaue nochmal unsere Produzentin an, weil
Konstanze findet es falsch.
Ist die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wo wir alles kürzen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen.
Ich treffe noch David Hasselhoff gerade.
Ah ja, das ist doch gut. So, ich nehme auch noch, ein Buch habe ich auch dabei.
Okay. Ach, das ist ja eine Überraschung. Christoph hat fast immer ein Buch dabei.
Naja, ja. Passt thematisch, aber auch zu den Büchern, die Anke gerade empfohlen hat. Ich lese gerade
Sieht das Buch, schon mal schön aus.
Hitze von Raven Leilani. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Junge Autorin, 1990 in New York geboren. Und ihr erster Roman ist letztes Jahr in den USA erschienen, unglaublich gefeiert worden. Ist eines der Lieblingsbücher von Barack Obama aus dem letzten Jahr. Und die Geschichte ist eigentlich deshalb so überraschend, weil sie mit Klischees spricht. Also bricht, ist eine junge schwarze Frau, die eine Affäre beginnt mit einem alten weißen Mann, der in einer offenen Ehe lebt.
Wow, hast du mich schon.
Und
was für eine tolle Konstellation.
Genau, kommt in diese Familie mit rein und plötzlich merkt sie, die Frau von ihm findet sie eigentlich genauso interessant und die haben eine schwarze Adoptivtochter und dann befreundet sie sich mit der schwarzen Adoptivtochter an und so geht die Geschichte los. Also es ist unglaublich. Ich lese es gerade, ich bin hier gerade auf, 148, bin gerade mittendrin und kann nicht aufhören zu lesen. Also kann ich nur empfehlen, ist auf Deutsch gerade erschienen, glaube ich, vor ein paar Wochen bei Atlantik. Kann man im englischen Original lesen, im amerikanischen Original, aber auch auf Deutsch. Wunderbar übersetzt von Sophie Zeitz, die unter anderem auch John Green und Leanne Chapman übersetzt.
Oh, wie schön. Oh Mist, das habe ich im Buchladen gesehen. Ich war in dem Buchladen, den Nina Kunz empfohlen hat in Zürich.
Ah, in unserem Podcast.
Genau, und habe das da liegen sehen und habe das nicht mitgenommen, weil es ein gebundenes Buch und das war mir zu schwer für mein Gepäck.
Aber es geht, also es sind jetzt glaube ich.
Aber es sah geil aus und es hat total gut geklungen und jetzt will ich es auch haben.
Also ich muss euch auch noch was sagen, das Ding ist nur, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber man muss auch dazu stehen. Neben meinem Bett liegt gerade ein Buch und ich habe den Titel jetzt, kriege den Titel nicht komplett zusammen. Aber es ist eine meiner Lieblingsautorinnen, die heißt Judith Schalansky.
Ja.
Viele kennen wahrscheinlich den Hals der Giraffe und so und die.
Auch große Herausgeberin einer fantastischen Buchreihe, ja. Naturkunden.
Ja, das ist so. Ich war bei einer Lesung bei ihr neulich und das war so ein Erlebnis. Und das aktuelle Buch handelt von Dingen, die verschwunden sind. Und es sind viele, sie hat das so schön beschrieben, dass sie viele verschiedene Geschichten gesammelt hat und die.
Ich meine, es ist ja ganz gut. Einer von uns hat ja hier ein Smartphone dabei.
Siehst du,
am Tisch.
Ich bin aber.
Einiger Verluste.
Ja, genau.
Und jetzt.
Das ist so ein. Leute, das ist. Ich bin. Dieses Buch ist magisch. Das ist unglaublich, weil sie. Die erste Geschichte handelt von einer Insel, die verschwunden ist, die es nicht mehr gibt. Dann gibt es eine Greta Garbo-Geschichte. Marlene Dietrich geht Rabo. Okay,
sind ja beide abgetaucht.
So, es geht einfach darum, um
Verzeichnis einiger Verluste, ne?
Ja. Es geht um Dinge, die weg sind und nicht mehr zurückkommen. Und das ist aber kein schlechte Laune-Buch. Sie hat so einen ganz tollen Kniff sich erlaubt, den sie auch bei der Lesung nochmal so herrlich beschrieben hat. Da kann man auch ganz toll zuhören. Ich kann es nur empfehlen, zu Lesung zu gehen von Judith Schalansky. Es ist ein Geschenk. Die erklärt das ganz toll. Die eröffnet das Buch im Grunde damit, dass sie aufzählt, was alles während sie für das Buch recherchiert hat und während sie es schrieb, was alles verloren gegangen ist. Tierarten, die ausgestorben sind, historische Gebäude, die unter anderem im Zuge irgendwelcher Kriege zerstört wurden, Menschen, die gestorben sind und, und. Und dann liest du diese Seite und denkst, Alter, ey, sag mal, du liest und liest, das ist auch weg. Und das wirklich, diese Krötenart ist auch weg. Und ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren. Das ist auch verschwunden, das ist auch verschwunden. Und dieser Stern und dieser Dings und dieses, das ist ja furchtbar, alles weg. Und dann blätterst du um und die nächste Seite ist voller Dinge, die aber neu hinzugekommen sind. Dinge, die wiederentdeckt wurden, Dinge, die aufgespürt wurden, Dinge, die in Erscheinung getreten sind, Phänomene. Das ist einfach berauschend, wie sie schreibt und wie sie das hinbekommt, dich zu begeistern und dich zu fesseln. Also Judith Schalansky ist wirklich, das ist so schön. Und jedes Buch von ihr und auch dieses wieder, jedes Buch beinhaltet Seiten im Fall dieses aktuellen Buches, das ist auch schon ein paar Jahre alt, im Fall des Verlustbuches, schwarze Seiten, auf denen dann was so gedruckt ist, dass es so leicht changiert. Und dann siehst du das Bild des Tigers. Da geht es um einen Kampf in einer Geschichte zwischen einem Tiger und einem Löwen, bei dem ich auch die ganze Zeit dachte, was ist denn das für ein Aufeinanderprallen von Gewalten, und du bist in dem Kampf dieser beiden Raubtiere drin und denkst, wie kommen denn die kommen ja von zwei verschiedenen Kontinenten, wie geraten die denn aneinander? Das ist ja der Wahnsinn. Und da entwickelt man eine, also mir ging es so, dabei habe ich eine Begeisterung entwickelt für Themen, von denen ich nicht erwartet habe, dass sie mich interessieren.
Erinnert das Gespräch gerade an so einen anderen Podcast, der nicht mehr aufhört, habe ich mir sagen lassen. Also ich würde einfach wahnsinnig gerne noch weiter fragen und weiter. Ich habe gerade kurz überlegt, hast du eigentlich mal überlegt, eine Literatursendung zu machen?
Nee, dafür habe ich viel zu wenig gelesen.
Das habe ich nicht den Eindruck gerade.
Nee, null. Oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Oh Gott, nee, ich lasse wirklich die Finger davon. Ich werde ja dann auch gefragt, sobald ich mal ein bisschen singe, kommen irgendwelche Deppen an und sagen, das ist aber ganz geil eigentlich, wie du singst. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Platte aufzunehmen? Nee, ich kenne zu viel. Habe ich auch neulich wieder einer meiner Lieblingssängerin, Anniko Kansak heißt die, habe ich gesagt, Anniko, ich habe wieder gesagt, nein, ich kenne zu viele tolle SängerInnen, die nichts zu tun haben. Warum soll dann ausgerechnet ich jetzt die Leute belästigen mit einer Platte? Habe ich gesagt, ich denke dann meistens auch an dich. War so ganz gerührt.
Oh. Und was sollen wir von ihr hören?
Alles. Anniko, oh, das ist die tollste. Einfach Anniko eingeben irgendwo. Achso, der Getränkemann ist da, oder?
Ja, ich glaube, hier werden Flaschen.
Oder hat jemand Hunger, sehr viel Hunger und ist ein Magen.
Man kann ja auch seine Pfandflaschen mitbringen und dann das hier gehört, die.
Das auch zum Wochenendservice.
Sein Altglas mitbringen.
Wir haben immer eine Frage zum Schluss an unsere Gästin.
Was findest du schlimmer, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
Die Aufnahme läuft noch.
Ja, entschuldige, ich bin kurz eingeschlafen. Ich muss mich für eins entscheiden, oder kann ich einfach sagen, dass ich beides nicht schlimm finde?
Ja, das ist total okay.
Das ist eine schöne Antwort.
Ich finde ganz andere Dinge schlimm. Ich finde, es gibt so schlimme Dinge, aber ein Sonntagabend und ein Montagabend können doch so herrlich sein. Man kommt ja nur darauf an, wie man es gestaltet.
Hast du einen Tipp?
Ach naja, eigentlich ist die Basis des Glücks ist doch einfach, dass man gestalten darf. Wenn man das darf, dann kann man es auch.
Das ist das perfekte Schlusswort.
Ja.
Für eine sehr besondere Folge von Und was machst du am Wochenende, die produziert wurde, wie immer, von Pool Artists, heute von Constanze Teschner. Vielen Dank, Anke.
Danke, Christoph. Danke, Ilona.
Vielen Dank.
Und schönes Wochenende.
Euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.